Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Renate Stimm ist im Sauerland aufgewachsen. Der kommunistische Vater schickte sie 1955 in die DDR. Nach dem Studium, inzwischen ist sie Mitglied der SED, wird sie Theaterdramaturgin. Sie überwirft sich mit der Partei, 1983 tritt sie aus. Eine Biografie mit Brüchen. Beate Schönfeld hat die Geschichte der Renate Stimm aufgezeichnet. Am 25.02.1992 sendete der Deutschlandfunk das so entstandene Feature.
Ich kann überhaupt nicht sagen, dass es einen konkreten Anlass gab, wo ich mich dann irgendwann entschloss, aus der Partei auszutreten. Irgendwann wusste ich, wenn ich jetzt nicht irgendwas unternehme, dann werde ich genauso gleichgültig wie viele andere oder versinke in irgendwelche blöden oder mystischen Dinge. Ja, und 83, also ein Jahr vor Gorbatschow, habe ich mich dann entschlossen auszutreten. Ja, nun war das aber so ein Problem, weil ich konnte ja nicht einfach hingehen und sagen, ich trete nur aus. Und dann habe ich gewartet, bis diese regelmäßigen netten Parteigespräche immer geführt wurden, wo sie immer fragten, Genosse, hast du Probleme? Ja, habe ich gedacht, na gut, dann gehe ich da hin und dann werde ich ihnen sagen, ich habe Probleme. Ja, und das habe ich auch gemacht. Dann habe ich ihnen alles auf den Tisch gekippt, was ich so auf dem Herzen hatte. Und das war natürlich eine furchtbare Veranstaltung für die Parteileitung. Die waren natürlich auf überhaupt nichts gefasst. Und da waren auch zwei, drei absolute Vollidioten drin. Und wenigstens die Parteisekretärin war so klug zu erkennen, dass natürlich da mit mir an Ideologie nicht mehr da war und dass ich das Vertrauen völlig zur Partei verloren hatte und damit als Genosse natürlich nicht mehr tragbar bin und bot mir dann an, mir noch 14 Tage Bedenkzeit zu geben, dann soll ich austreten oder nicht austreten. Ich habe gesagt, ist in Ordnung und das habe ich dann auch nach 14 Tagen gemacht. Und die Begleitumstände waren ja zum Teil auch saukomisch. Also sie hat, ich weiß, als ich dann schon ausgetreten war, und dann ist es ja so, da muss die Bezirksleitung ja deinen Austritt bestätigen. Ne? Und einen Tag vor wieder einer anstehenden Parteiversammlung traf ich dann die Parteisekretärin so halb auf der Treppe und Tag. Und da sagt sie, ach übrigens, ich will ja nicht sagen, die Partei hat deinen Austritt nicht anerkannt und ich sage, was soll denn das? Wieso nicht anerkannt? Wo gibt es denn sowas? Na, hin und her, ich habe überhaupt nicht verstanden, wovon die redet. Und hat gesagt, ja, sie erkennt meine Motive nicht an. Und sage, was will die denn überhaupt? Sind doch politische Motive und ist eine politische Partei. Was wollen die überhaupt von mir? Ja, hat sie gesagt, ja, das ist ja gerade das Problem, deine Argumente. Und sie würden anerkennen, wenn ich aus religiösen Gründen austreten würde. Und da war ich so was von in Brass. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, die verscheißert mich. Und habe gesagt, pass mal auf, das ist überhaupt kein Problem. Morgen ist Parteiversammlung, da ziehe ich mir ein weißes Kleid an, ich klemme mir eine Bibel unter den Arm und erscheine vor unseren Genossen und erkläre denen, ich trete aus religiösen Gründen aus. Das Gelächter, das kannst du dir dann anhören.
Sie ist schon 15 Jahre am Theater. Renate Stimm kam 1955 in die DDR, um hier die Oberschule zu besuchen und anschließend zu studieren. Sie ist im Sauerland aufgewachsen, in katholischer Umgebung, als Kind kommunistischer Eltern. Als ihr Vater infolge eines Streiks auf der Zeche arbeitslos wird, ist er nicht mehr in der Lage, für alle drei Kinder das Schulgeld aufzubringen. In Absprache mit der KPD beschließt der Vater, Renate in die DDR, das gelobte Land, zu schicken. Nach dem Studium soll sie in die Bundesrepublik zurückkehren und dort ihre Fähigkeiten im Interesse der Partei einsetzen. Sie bleibt in der DDR, tritt aber 1983 aus der Partei aus.
Nun gut, der Intendant nahm das erst mal hin. Als wir dann aus dem Urlaub zurückkamen, nach einer Weile hat er dann irgendeinen nichtigen Anlass gesucht, irgendein ganz normaler Artikel zum Geburtstag einer alten Kollegin. Den hat er dann genommen und dann hat er mich wirklich zwei, drei Stunden lang auf eine absolut richtig säuische Weise derart abgesaut, aber derart von oben bis unten. Und er hat gebrüllt wie ein Schwein und ich habe mich nur gewundert, dass er nicht tätlich wird. Und er hat alles rangezogen, was ihm durch den Sinn kam, mit wirklich direkten Verbalinjurien. Und ich war völlig fassungslos. Und ich habe ihn ein paar Mal gebeten, dass er einfach zur Sache kommt und sagt, warum er jetzt so rumbrüllt und warum er so wütend ist. Es war natürlich wegen dieses Austritts, weil die Bezirksleitung ihm natürlich Feuer unterm Hintern gemacht hatte und ihm gesagt hat, was ist denn in deinem Theater los und du bist ja nicht in der Lage, das ideologisch in den Griff zu kriegen. Und wahrscheinlich hatten die auch verlangt, dass er mich entlässt. Ne? Das halte ich absolut für möglich. Mittendrin habe ich ihm auch gesagt, pass mal auf, falls du die Absicht hast, mich zu kündigen, dann bin ich morgen am Arbeitsgericht, das sage ich dir. Und daraufhin hat er absolut umgeschaltet und hat zwar mit seinen Beschimpfungen weitergemacht und alles mit seiner Brüllerei, aber er hat gemerkt, das schafft er nicht. Ne? Und er wusste, das mache ich. Und er wusste, dass, da kriege ich auch wahrscheinlich recht. Und er wusste, er hat das im Haus, was er vermeiden wollte. Er hat den absoluten Skandal. Und er würde im Theater furchtbare Schwierigkeiten kriegen. Weil da würden sehr viele Leute auf meiner Seite sein und er stände als absoluter Finstermann da. Und das ist etwas, was Hetterle nie wollte. Hetterle wollte immer die Leute unter der Decke halten, aber immer schön mit der Methode hier ein bisschen streichen, da mal anbrüllen und so. Und wenn es sein muss, der liebe Papa. So hat er das Theater immer geleitet und ist dabei auch ganz gut gefahren. Ich wusste sofort, also von Freundschaft ist überhaupt keine Rede mehr, was mich betrifft. Das werde ich ihm auch nicht verzeihen. Und hat mir dann am Ende wutentbrannt dann zugebrüllt, dass ich mir meinen Vertrag als stückführender Dramaturg in den Arsch stecken kann. Also das war eins seiner milden Ausdrücke nebenbei bemerkt. Und da habe ich ihm nur noch erklärt, unter Heulen, weil ich vor Wut wieder so was von geheult habe, habe ich ihm erklärt, dass ich mir auch das nicht gefallen lassen, dass ich mich bei der Gewerkschaft beschweren wäre. Und da hat er nur höhnisch gefeixt. Und das habe ich auch gemacht und es ging natürlich aus, wie ich es mir gedacht habe. Also der Gewerkschafter rührte überhaupt keinen Finger für mich. Nicht ein einziges Wort hat er zu meiner Verteidigung vorgebracht. Und hat gesagt, Zusatzvertrag und kann man nichts machen und weg war's, ne?
Von 1959 bis 1963 studiert sie in Jena Anglistik, Germanistik, Pädagogik. Die Kombination mit Pädagogik war für sehr viele junge Menschen damals die einzige Möglichkeit, die gewünschte Fachrichtung zu studieren. Der Staat brauchte Lehrer.
Und vor allen Dingen habe ich ja noch studiert vor der Hochschulreform. Also ich glaube, als ich im letzten Schuljahr war, kam die Hochschulreform. Und da haben ja alle mehr oder weniger drüber geflucht. Und die FDJ übernahm dann doch mehr Einfluss an der Uni und das ist der Uni dann, wie sich später herausstellte, ja auch nicht sonderlich gut bekommen. Schwierigkeiten hatte ich natürlich immer mit dem Grundstudium Marxismus, weil der war ja dann immer an der Reihe, wie schlecht es den Leuten in Westdeutschland geht. Und ich war ja damals doch eigentlich noch ziemlich Marxismus oder Sozialismus gläubig bei allem, was ich dagegen hatte und was ich schon an Erfahrung hatte. Und ich habe immer gedacht, das ist doch Schwachsinn, wenn man hier erzählt, wie es den Leuten so dreckig geht in Westdeutschland, das hilft doch überhaupt niemandem. und habe dann immer gesagt, dass es allen meinen Verwandten und Bekannten seitdem sukzessive besser gegangen ist, seit ich weggegangen bin. Und habe das dann versucht irgendwie zu erklären, aber nicht gegen den Sozialismus oder aufgerechnet dagegen, sondern ich wollte einfach bei der Wahrheit bleiben, weil ich dachte, die Leute haben ja auch alle Verwandte drüben und Bekannte, und wenn die dann schreiben und erfahren, dass es denen gar nicht so schlecht geht, ist das doch blöd. Also ich fand diese Logik, dass man über Tatsachen verdreht, um seine Lehre aufrechtzuerhalten, fand ich schon immer bescheuert, auch als ich noch für diese Lehre im Prinzip war. Aber damit kam ich eigentlich nie zu Rande, und das hat dann auch immer mächtigen Ärger gegeben. Das wurde dann immer gleich ausgelegt, dass du gegen den Sozialismus bist und sowas. Und das waren so Dinge, die habe ich eigentlich nie kapiert, weil die waren mir einfach zu blöd und zu flach. Ja, erschwerend war da, dass wir so geteiltes Studium machen mussten. Wir waren da immer so die Versuchskaninchen. Im ersten Schuljahr mussten wir, das nannte sich praxisnahes Studium. Das heißt, wir gingen das erste Studienjahr 3 Tage bei Zeiss in Südwerk Zeiss arbeiten. In Schichtarbeit, wohlgemerkt, in der riesigen Werkhalle, in die Fräserei, in die Dreherei, in die Schlichterei und was es dann noch alles gab. Das war ein Höllenlärm in dieser Halle. Und wir haben da regelrecht in den 3 Tagen Schicht gearbeitet und mussten die anderen 3 Tage zum Studium gehen. Und die Mädchen waren natürlich alle vollkommen fertig. Also die sahen alle aus wie gerade frisch gestorben. Wir haben dieses ganze Jahr beim Südwerk für 50 Mark gearbeitet. Ne? Das hat die FDJ dann als Prämie rausgeschmissen, hat jeder dann am Ende des Jahres 50 Mark gekriegt. Das fand ich auch eigentlich eine absolute Katastrophe. Dann habe ich mich, man war im zweiten Studienjahr, heftig verliebt in einen jungen Studenten, der studierte damals Zahnmedizin, war dann im Physikum. Und der wollte unbedingt Medizin studieren, aber er bekam von der Universität nicht die Erlaubnis, sich umschreiben zu lassen. Und wir sind bis nach Berlin gefahren, hier zum Hochschulministerium. Und wir haben wirklich alles unternommen, dass er Medizin studieren kann. Und er hat auch gesagt, dass er nach dem Westen geht, wenn das nicht möglich ist, weil er wollte unbedingt Humanmedizin machen und nicht Zahnmedizin. Und da haben die glatt gesagt, ne, dann müssen Sie nach dem Westen gehen, ne? Und ist er zu Beginn, also meines dritten Studienjahres, dann ist er nach Göttingen gegangen. Und als er etwa 3 Wochen weg war, habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Und da gab es ja damals auch noch keine Verhütungsmittel und auch keine Abtreibung und so. Also ich bekam dann im zweiten Studienjahr das Kind. Thomas ist geboren am 8.7.61. Und ich musste durch Krankenhausaufenthalt und Schwangerschaft, musste ich dann ein paar Prüfungen auch nachmachen. Und da kam ja dann der 13. August und damit die Mauer, ne? Und das war für mich natürlich eine absolute Katastrophe. Also ich bin bis dahin ja immer, wenn ich Zeit hatte, Ferien war, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, also auf Schülerrückfahrkarte sogar nach Hause gefahren, ins Sauerland. Und mit dem Tag, also wo ich nur wirklich nötig gehabt hätte, auch wegen des Babys nach Hause zu fahren oder den mal auch bei meiner Mutter lassen zu können, kam diese Mauer, und ich hatte ja den blauen Ausweis des DDR-Bürgers. Der andere war auf Nimmerwiedersehen verschwunden, und mein Vater erklärte mir dann, dass ich nun DDR-Bürger bin und bleibe und keine Ausnahme, und es gilt gleiches Recht für alle, und da habe ich eben da zu bleiben und so weiter und so weiter. Da habe ich dann erstmal, ich kann gar nicht sagen, dass ich deprimiert war. Also ich war einfach fertig und habe einfach verweigert und habe gesagt, ich mache keine Prüfung, bin hingegangen, habe weiße Blätter Papier abgegeben, habe gesagt, interessiert mich nicht, mache keine Prüfung. Und ich verstehe das nicht mit der Mauer, und mir reicht's. Ne? Also es war nicht mal Empörung, dass sie das gemacht hatten. Du hast das ja auch nicht übersehen. Es war dieses ganz plötzliche Ereignis, dass du plötzlich festgesessen bist, dass du auch keine Perspektive sahst. Und dass einfach die Welt jetzt da an dieser Grenze zu Ende war, für mich und meinen Sohn und ich in der gesamten DDR ja keine Verwandten, keine richtigen Freunde, die mir hätten helfen können. Na, und dann hat die Uni natürlich meinen Vater wieder rangeholt, und der kam dann auch angereist, dann gab es einen riesen Knatsch. Also zwischen mir und ihm gab es einen riesigen Knatsch, aber mein Vater hat ja doch nach außen hin, hat er mich natürlich immer verteidigt und hat das wieder gerade gebogen, dass ich dann die Prüfung nochmal machen kann, und hat mit mir geredet. Und du kommst ja auch dann langsam zur Besinnung. Ich meine, die ganze DDR hat sich ja nach und nach an diese Mauer gewöhnen können. Und das Schlimme an der Mauer war ja sicher dieses Nach und Nach. Also du hast ja zum Schluss, war sie ja Bestandteil deines Lebens, du hast sie ja nicht mehr zur Kenntnis genommen. Ne? Und so hast du dich halt dann, weil der Alltag dann auch wichtiger war, du hattest ein Kind, du musstest das und das machen, eingerichtet. Und schlimm war natürlich, dass ich zu dem Vater des Kindes nicht mehr fahren konnte, den hatte ich zweimal vorher in Göttingen besucht. Damit war natürlich Feierabend und das kam ja noch dazu. Ich wusste, diese Beziehung zu dem Vater ist damit erledigt. Also wir können das ja nicht brieflich aufrechterhalten. Er war jemand, der abgehauen war, der hätte nicht einreisen dürfen und nichts. Und das war uns von Anfang an beiden klar, obwohl wir noch lange geschrieben haben und so. Telefonieren konnten wir auch nicht. Er hatte kein Telefon, ich war ja auch nicht erreichbar. Also das war sehr hart und bis wir an einem bestimmten Punkt dann beschlossen haben, auch nicht mehr zu schreiben, weil das hältst du ja nicht durch die ganzen Jahre. Also wenn du überhaupt keine Aussicht hast, dass es sich mal ändert, haben wir beschlossen, das total abzubrechen und haben dann auch 7 Jahre lang überhaupt nichts mehr voneinander gehört.
Nach dem Studium geht Renate Stinn 1963 nach Ciesa, an die erweiterte Oberschule. Ciesa ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Magdeburg, direkt an der Autobahn. Hier soll sie die Schüler der 5. bis 12. Klassen in Deutsch und Englisch unterrichten. In der alten Burg, dem früheren Sommersitz des Bischofs, befindet sich das Internat der Schule.
Das war eigentlich eine ganz schöne Sache, diese Oberschule, aber ich kam natürlich völlig unvorbereitet in so ein kleines Nest und mit einem unehelichen Kind und mit dieser Gewohnheit von Jena, dich frei zu äußern, deine Freunde zu haben und dich doch sehr frei zu bewegen und in Kneipen zu gehen und was weiß ich alles. Und ich habe auch nicht kapiert, diesen Ortswechsel, was damit verbunden ist, habe ich einfach nicht kapiert. Habe mich sogar auf die Schule eigentlich gefreut, aber die ersten Tage waren schon ziemlich furchtbar, weil da war ein Direktor, über den dann, wie ich später rausgerichtet, die ganze Stadt geredet hat. Der war früher wirklich Pferdeknecht gewesen, wurde im Schnellverfahren so zum Neulehrer gemacht und der rief mich gleich zu Anfang in sein Zimmer und erzählte mir dreimal hintereinander, dass ich sehr jung sei und dass ich Liebe brauche und sehr jung sei und Liebe brauche. Und ich war so blöd, weil der war vielleicht so Mitte 40 und für mich war das ein absoluter Mummelgreis und ein Ekeltyp. Und bis er dann zu mir sagte, ja, also ich brauche Liebe und er fährt mit mir, wohin ich will, nur nicht hier in der Stadt. Und da habe ich erklärt, er sei eine alte Drecksau und habe das Zimmer verlassen. Und das war natürlich ein höllischer Fehler irgendwo, denn von Stund an hatte ich es bei ihm echt verschissen. Und er hat mir wirklich absolut das Leben zur Hölle gemacht. Und mein Fehler war, ich habe diesen Mann schlicht nicht ernst genommen. Ich habe ihn nicht ernst genommen. Und mit den Schülern hatte ich mir halt vorgenommen, dass ich am Anfang sehr streng bin und auch ganz miese Zensuren gebe, sobald sie aufmucken. Und das hat sich auch bewährt. Aber ich mir gedacht habe, also nachlassen kann ich immer, aber ich lasse mir von diesen jungschen Bengels, die waren ja gerade mal ein paar Jahre jünger als ich und waren aber oft 3 Köpfe größer, kann ich mir nicht erlauben, dass die mir von Anfang an auf der Nase rumtanzen, was sie auch heftig versucht haben. Also in der ersten Schulstunde, als ich reinkam, lag ein Expander auf dem Tisch und da habe ich dann guten Tag gesagt und wie ich heiße und habe gebeten, dass sie das Zeug da wegräumen. Und dann kam der längste Idiot von denen nach vorne trabt und hat erstmal vor meiner Nase den Expander schnippen lassen, dass ich fast die Nase dazwischen gehabt hätte. Also, und da habe ich mir gedacht, naja, scheiße, was machst du denn nun? Ich kann doch nicht so zum Direktor laufen und mich in der ersten Stunde beschweren. Und da war ich im 3. Stock mit der Klasse. Dann habe ich das Ding vom Boden aufgehoben, wo es hingefallen war. Der stand natürlich noch rum und grinste dämlich und die ganze Klasse freute sich. Dann habe ich das aufgehoben und bin zum Fenster gegangen, habe das Fenster aufgemacht und habe das Ding runtergeschmissen. Daraufhin wollte er natürlich zur Tür raussausen und seinen geliebten Expander retten. Und da habe ich aber gesagt, er möchte sich hinsetzen. Ich wüsste gar nicht, was er draußen wollte. Ja, und dann fing der Direktor natürlich vom ersten Tag an, mich zu drangsalieren. Das heißt, er hat an meinen Türen gehorcht, wenn ich Unterricht gemacht hatte, hat mich ein paar Mal zwischendurch bei der Schulbehörde angezeigt, weil angeblich würde ich irgendwelchen Jatz in der Schule verbreiten, aber das war nun mal das amerikanische Gewerkschaftslied, was ich laut Lehrplan auch zu lehren hatte. Dann hat er mir, das war dann eine sehr üble Sache, kam ich eines Morgens in die Schule und da musste ich die Schlüssel abgeben. Und er hat mir erklärt, er hätte die Spuren im Schnee genau verfolgt und ich hätte einen Schüler aus der 12. Klasse verführt und so weiter und so weiter. Und hatte auch schon die Schulbehörde da, also einen Schulinspektor. Ne? Die saßen alle im Zimmer und wollten mich nun verhören. Und ich fand das so völlig unverständlich, weil ich wirklich viel zu sorglos war und immer gedacht habe, was will denn dieser Vollidiot von mir, der kann mir überhaupt nichts. Und fachlich konnte er auch nichts, da war ich absolut, dachte ich, na, lass den doch machen, was er will, ja. Ja, also war ich vollkommen fertig und habe das auch gar nicht kapiert und habe auf keine der Fragen, von wem sie auch gestellt wurden, geantwortet. Also ich saß da wie ein Vollidiot, habe nach unten offensichtlich geguckt und der Schulinspektor hat mich fast angefleht auf Knien. Also der hat immer mit Drohungen, mit Bitten, mit allem, hat er versucht, mir irgendeine Meinung abzulocken oder zu sagen, ja oder nein oder irgendwas. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Daraufhin haben die mich natürlich sofort aus dem Schuldienst suspendiert. Ich saß zu Hause rum und begriff überhaupt nichts mehr. Dazu kam, dass ich dann durch diese Belastung immerzu zum Frauenarzt musste. Ich hatte dann ständig Blutung, über Wochen Blutung, und die haben das auch in Brandenburg im Krankenhaus nicht wegbekommen. Aber da ist offensichtlich die ganze Belastung, die mir äußerlich, glaube ich, gar nicht anzumerken war, alles dahin gegangen. Dann kamen noch die Schüler dazu, die gesagt haben, sie kamen dann so eine Abordnung von 4 oder 5, 11., 12. Klasse und haben mir erklärt, sie machen jetzt eine Demo für mich. Und da habe ich dann gesagt, Kinder, also wenn er mich vollkommen vernichten wollt, dann müsst ihr das machen. Aber das ist dann wirklich unser aller Ende. Ja, auf jeden Fall wurde dann beschlossen, dass ich, da ich ja nicht tauglich bin, eine Oberschule zu unterrichten, also geschlechtsreife Schüler zu unterrichten, werde ich also auf eine nahegelegene Landschule versetzt in der Nähe von Brandenburg, die nur 4-Klassen-Schule war, also eine sehr kleine Schule. Und dann wurde ich dann dahin beordert, um mich beim Direktor vorzustellen. Ja, und das habe ich alles fast, also irgendwo willenlos und auch ohne große Empfindung über mich ergehen lassen. Und an dem Tag, als ich mich vorstellte, war auch jemand von der Schulbehörde da, ein Inspektor oder was, den ich nicht kannte. Und der grüßte mich überhaupt nicht in der Schule und tat, als sei ich überhaupt nicht anwesend. Hat mich auch nicht weiter gestört. Und dann bin ich dann, weil kein Bus mehr fuhr, nach Brandenburg zurück. Und auf der Landstraße kam dann ein Wartburg und der hupte. Und drehe ich mich um und da sitzt dieser Inspektor drin und sagt zu mir, ich soll einsteigen. Da habe ich gesagt, kommt ja auch nie in Frage, ja. In der Schule sagen sie nicht mal guten Tag zu mir und was soll das? Und ich dachte natürlich, dass der denkt, naja, wenn die mit dem Schüler, also dann hast du hier in dem Auto leichtes Spiel und so weiter. Also ich habe mich geweigert, der hat mich angebrüllt und ich soll jetzt gefälligst einsteigen. Das hat mich irgendwie beeindruckt, bin ich da wirklich eingestiegen, weil das nicht unbedingt nach Verführung aussieht, wenn dich jemand so anbrüllt. Und dann ist er losgefahren, hat dem Auto gesagt, also passen Sie mal auf. Ich kenne Ihren Fall nur aus den Akten, aber da kenne ich ihn sehr genau. Und wir sind jetzt hier allein. Sie können mir sonst was erzählen, ich kann Ihnen was erzählen, können wir alle beide abstreiten, aber ich will jetzt wissen, was ist eigentlich da los? Ja, und von dem Moment an habe ich plötzlich die ganze Fahrt über alles erzählt, also vom ersten Tag an, und habe ich ihm auch erzählt, dass zwischendurch die Stasi aufgetaucht ist, so ein sehr schöner junger Mann, der dann plötzlich vor der Tür stand und mir gesagt hat, ich soll dann und dann in das Zimmer von der Bürgermeisterei dann kommen und bei der Sekretärin Schlüssel abholen, aufschließen und warten, wenn er noch nicht da ist. Und das habe ich 3 oder 4 Mal gemacht. Und ich habe immer versucht rauszukriegen, was der von mir will. Ne? Und das ist ja gar nicht so einfach. Er hat nichts gesagt, was er wirklich will. Ich habe ihn auch gefragt, wollen Sie, dass ich die Kollegen bespitze oder irgendwas? Was wollen Sie überhaupt, ne? Und das hat er nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, beim letzten Treffen, ich komme nicht mehr. Ich habe keine Lust und sonst was. Und da hat er mir dann noch aufs Knie gefasst und so schön den Rock hochgeschoben. Und da habe ich ausgeholt und ihm einen geknallt. Und dann bin ich aufgestanden gegangen und da kam auch nichts mehr. Und ich konnte das alles nicht orten, was da los war, ne? Und später habe ich erfahren, dass eigentlich mein netter Direktor wirklich bei der Stasi war, weil seine Olle, die war Grundschullehrerin, aber auch stinkend blöd. Die hat mal bei irgendeinem Schulfest im Suff hat sie erzählt, dass ihr Olle immer mit der Knarre unterm Kopfkissen pennt. Ein paar Wochen später kam dann die große Wende. Das heißt, ich wurde dann eingeladen. Da saß dann die ganze Behörde und mein netter Direktor mit seinem schwarzen Pappkopf. Und dem haben sie einen solchen Einlauf gemacht. Und da habe ich dann hinterher erst rausgekriegt. Das hatte mir vorher eben keiner gesagt, weil die alle unsicher waren, wie sie mit mir dran sind und wie mit mir umzugehen ist. Dieser Mann war absolut verhasst bei dieser Behörde, weil der galt natürlich als stinkend doof und die haben auch geahnt, dass er Stasi ist und sonst was. Und an diese Schule wurden Lehrer strafhin versetzt. Das habe ich ja alles nicht gewusst. Auch Lehrer, die politisch auffielen und besonders gute Fachlehrer, die aber politisch irgendwie nicht ganz durchschaubar waren. Und die wurden alle an diese Schule versetzt. Und kurz bevor ich da angefangen habe, waren auch auf einen Schlag 7 oder 8 Lehrer gen Westen verschwunden. Also vor der Mauer noch waren die da abzischt. Und die Behörde freute sich natürlich wie Bolle, dass sie diesem Idioten eine reinwürgen konnten. Ne? Bloß hätte ich früher den Mund aufgemacht, wäre das vielleicht viel früher über den Tisch gegangen. Aber offensichtlich hatten sie nicht sehr viel Einfluss, denn dieser Mann blieb nach wie vor Direktor.
Sie nutzt die einmalige Chance, um dem Pädagogendasein für immer den Rücken zu kehren. Denn aus der Volksbildung herauszukommen, galt als so gut wie unmöglich. Damit gelingt ihr etwas, woran andere zerbrochen sind. Von 1964 an ist Renate Stinn an verschiedenen Theatern beschäftigt. Sie heiratet einen Schauspieler und geht 1968 zusammen mit ihm nach Berlin. 1969 tritt sie in die Partei ein. Wie viele andere auch, hatte sie den Eindruck gewonnen, dass sie als Parteilose nichts zu sagen hat.
Das klappte mit dem zentralen Bühnennachweis, weil die suchten jemanden, der ihnen das Referat Puppenspiel aufbaut, was damals ja überhaupt nicht zu den staatlichen Bühnen gehörte, sondern die Puppenspieler waren absolut privat organisiert und nun wollte die DDR die Kulturpolitik, dass die Puppenspieler, die auch nicht zu kontrollieren waren, also diese Privatpuppenspieler, die über die Dörfer zogen, die machten ja auch Gott sei Dank, was sie wollten. Und wollten sie ganze Puppenspielensembles an den Theatern einrichten und das musste natürlich aufgebaut werden. Und das war eine schöne Sache, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte bloß wieder Pech mit dem Chef des Bühnennachweises, der hieß Josef Grifferton und der war auch erstmal war der starker Hypochonder und ich fand das schon eine Beleidigung für eine junge Frau, dass als wir zum ersten Mal da über die Straße Mittagessen gingen, alle er mir seine Urinbefunde erzählte. Und daraufhin schnappte ich natürlich erstmal gleich ein und fand das nicht sonderlich witzig, mir das anzuhören, gerade vorm Essen. Und der hatte aber nebenbei eine zweite miese Eigenschaft, die damals aber mit der herrschenden Parteimoral sehr gut in Einklang zu bringen. Der war ein absoluter Voyeur. Also sein Hauptvergnügen bestand darin, unter dem Deckmantel der Parteimoral sich Bettgeschichten anzuhören, zu kontrollieren. Aber es war ja so, wenn irgendeine Ehefrau angetrabt kam und sagte, mein Mann geht fremd mit irgendwem aus dem gleichen Betrieb und beide waren Genossen, dann musste wirklich die Partei eingreifen. Und dann hast du Parteiversammlungen gehabt, wo der schlicht das Kotzen kommen konnte. Da saßen solche Typen wie dieser Grifferton, die schon halb impotent waren oder mit ihrer fetten Alten, die immer im Brokat steckte, zu Hause nicht zurechtkam und haben dann peinlich genau ausgefragt, wie, wo und warum und wie lange und wie oft sie es getrieben haben. Und das war so furchtbar, weil das waren eigentlich die Minderzahl, die so grässlich war, aber die anderen und auch ich, wir haben uns eigentlich zu Tode geschämt und haben immer versucht, das Thema möglichst schnell vom Tisch zu haben. Aber unter 1-2 Stunden gingen solche Verhandlungen nicht ab. Und dieses arme Schwein traute sich auch nicht, dann aufzubegehren und zu sagen, es geht euch schlicht einen Scheißdreck an. Und die erzählten dann in sehr gewundenen Reden und mit hochroten Köpfen irgendwas. Und es war einfach furchtbar. Und da hat die Partei natürlich eine Menge Ehen auch zerstört und eine Menge Beziehungen zerstört. Und vor allen Dingen haben sie natürlich Leute zerstört. Ne? Also wenn du einmal von der Partei da in einer Gruppe von 20, 30 Leuten, also von der, da waren ja, die Parteigruppe war ja von der Putzfrau bis zum Direktor quer durch, ging das ja. Und da waren ja Typen dabei, denen würdest du normalerweise nicht mal sagen, wie spät es gerade ist, ja. Und da wird nun deine gesamte Ehe ausgebreitet und dein Intimleben. Also das hat manchen Leuten wirklich auch ganz schön das Rückgrat gebrochen und die echt kaputt gemacht. Und das war eine widerliche Sache und die wurde jahrelang betrieben.
Es folgen 19 Jahre Maxim-Gorki-Theater. Renate Stinn ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und erkämpft sich, weil sie sich nicht ausgelastet fühlt, einen Zusatzvertrag als Dramaturgin. Zu Beginn eint sie mit vielen Kollegen an diesem Theater die Auffassung, an dem Sozialismusmodell in der DDR etwas ändern und verbessern zu können. Mit Gegenwartsstücken von sowjetischen Autoren zielen sie auf die Missstände im eigenen Land ab. Aber ihre Illusionen muss sie bald aufgeben. Sie begreift den politischen Zusammenhang von Toleranz und Offenheit innerhalb des Theaters und bleierner Unveränderbarkeit im Alltag der DDR.
Wir hatten ja damals eine Zeit, wo wir durch die Gegenwartsstücke wahnsinnig viel Publikumsgespräche gemacht haben. Da saßen meist so 100 bis 200 Leute saßen da oft rum und da ging es manchmal ganz schön happig her. Und da wurden auch Dinge gesagt und wir haben gedacht, die Leute wirken als Multiplikatoren und tragen das vom Theater dann in ihre Betriebe und so weiter und so weiter. Und es hat lange gedauert, ehe ich und auch einige andere dann kapierten, dass das alles überhaupt nicht funktioniert, sondern dass im Gegenteil das Theater sowas die Funktion einer Witzbude übernommen hatte. Das heißt, du kannst politische Witze machen, dafür wirst du nicht bestraft und die Luft ist raus. Es gab sogar Foyergespräche, wo wenige Leute, aber Einzelne aus dem Publikum solches auch formuliert haben. Die haben glatt zu uns gesagt, na, ist ja wunderbar, ihr sagt heute Abend, das und das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und morgen gehen wir wieder in Betrieb und es hilft uns überhaupt nichts, was ihr uns heute Abend sagt. Und wir eigentlich sind wir, da ihr uns gezeigt habt, was alles verändert werden müsste, noch hilfloser als vorher und deprimierter als vorher, weil wir wissen, wir können es nicht verändern, es gibt keine Chance.
Als sich in den 80er Jahren die Situation zusehends zuspitzt, empfindet sie den Alltag als immer unerfreulicher. Das umso mehr, als sie 1983 mit dem Austritt aus der Partei auch die Ideologie aufgibt, die ihr von Kindheit an Halt und Orientierung war. Sie schwankt zwischen Lethargie und Aggression.
Du kannst dir natürlich ein politisches Denken nicht abgewöhnen, dazu bist du viel zu sehr trainiert, was ich auch ganz gut finde. Aber ich hatte einfach kein Interesse mehr dran und ich habe mich auch über nichts mehr aufgeregt. Mir war alles ziemlich richtig scheißegal, was in diesem Staat passierte. Ich habe mich jeden Tag im Alltag furchtbar geärgert. Das konntest du manchmal ein paar Wochen abstellen, dass du das einfach nicht zur Kenntnis genommen hast. Aber zwischendurch merkst du es immer wieder und du hattest immer eine Ecke, die du unter Kontrolle halten musstest in dir, dass du nicht aggressiv wirst, dass du nicht ganz plötzlich einer Verkäuferin eins in die Fresse haust, weil sie dasteht, dich doof anguckt und nicht bedient oder irgend sowas oder ein Ober dich eine halbe Stunde sitzen lässt und dich mit dem Hintern nicht anguckt oder dir gar nicht erlaubt wird, eine Gaststätte zu betreten oder sowas, weil angeblich alle Tische besetzt sind, obwohl die Hälfte leer ist. Die sind schlicht, waren immer schlicht zu faul zum Arbeiten, die Schweine, weil sie ja genug Geld verdient haben. Ja? Von wegen Solidargemeinschaft in diesem Land. Also was die Wessis da manchmal schwafeln, was das früher eine Solidargemeinschaft war, das können sie sich aber wirklich sonst wo hinklemmen. Die Leute haben dich ja beschissen von oben bis unten und das gnadenlos. Aber als ich aus der Partei austrat, hätte ich nie daran gedacht, dass ich einen Ausreiseantrag in den nächsten Jahren irgendwann stelle, weil diese Schritte vollziehen sich doch sehr allmählich und oft unbewusst. Und daran kannst du auch sehen, wie schwer das ist, wenn du wirklich an diese Ideologie geglaubt hast und dafür auch versucht hast, was zu tun, wie schwer es ist, sich davon zu lösen. Das ist wirklich, und ich verstehe da auch jeden Genossen, der ehrlich bis zum Schluss dabei geblieben ist und sich immer wieder belogen hat, aber immer wieder gedacht hat, es ist eine Alternative und es wird irgendwann besser werden. Allerdings betrifft das halt nur wenige, ne, die wirklich mit Magenschmerzen und sonst was alles in dieser Partei geblieben sind bis zum Ende.
Bevor sie im Oktober 1989 die DDR verlässt, erlebt sie noch die Stimmung, die durch die nicht enden wollende Fluchtwelle über die offene Grenze in Ungarn im Land entsteht.
Die irreste Zeit für mich war eigentlich der Sommer, in dem Ungarn die Grenzen aufgemacht haben und was da in diesem Land schon hochkam und eigentlich schon alles zu Ende war und absehbar war. Das war eigentlich für mich das größte Erlebnis. Ich habe hier im Café in Berlin einen wildfremden Mann aus Thüringen getroffen. Der hatte noch sein Parteiabzeichen am Revers, war etwa 50 Jahre alt. Und der sprach mich im Café an, was ja sonst überhaupt nicht üblich war in dem Land, und ganz direkt und ohne Umschweife und sagte völlig hilflos, dass er Genosse ist und dass er aus einem Dorf in Thüringen kommt und dass er nicht mehr weiß, was er machen soll. Er sagt, seine Kinder sind noch da, aber in der Nachbarschaft von Bekannten, von Verwandten sind Kinder weg. Und er sagt, was soll ich denn machen, wenn ich nach Hause komme und eins meiner Kinder ist weg? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann sie auch mit nichts mehr überzeugen. Und da ist mir eigentlich klar geworden, das ist keine Revolution. Also die Zeichen waren schon vorher gesetzt. Also einem Staat, dem die Kinder weglaufen, der kann natürlich auch nicht mehr auf die Eltern zählen und damit hat er überhaupt nichts mehr. Nicht nur, dass ihm die Zukunft wegläuft, sondern diese Eltern werden dem Staat sowas nie verzeihen. Und wenn sie 300% hier Genossen sind, und es tat mir auch nicht leid um die DDR, das muss ich mal sagen, um überhaupt gar nichts. Und diese jetzt hier ewige Welle, was das für schöne Zeiten waren, wie wohlbehütet, kann ich nur sagen, nein. Und die Leute lügen sich jetzt die Taschen voll und sie bauen sich, um sich schöner zu machen oder besser zu machen, bauen sie sich das Feindbild von den bösen Wessis auf, weil sie immer mit dem Feindbild leben müssen. Ich sehe unter den Neuen auch keinen Revolutionär. Also wenn man eine Revolution macht, müsste es ja anschließend irgendwo auf weiter Strecke einen Revolutionär sehen. Also ich sehe weit und breit keinen. Ich sehe nur unentwegt, dass Politiker, die jetzt also durch die Revolution geboren wurden, immerzu als Stasi entlarvt wurden oder immer noch werden. Und das finde ich natürlich ungeheuer lustig.
Auch ihre Kinder wollen nicht mehr bleiben. Der Sohn Thomas verlässt die DDR ein Jahr vor dem großen Umschwung. Ohne die Kinder will Renate Stehn nicht sein. Ihr eigenes Unbehagen wächst in der Zeit des beginnenden Umschwungs, den sie noch in Ost-Berlin erlebt, nur noch mehr. Sie löst sich von dem Land, in das sie einstmals freiwillig gekommen ist. Den Fall der Mauer erlebt sie in Düsseldorf im Fernsehen. Sie versucht in den wirren Auseinandersetzungen um das Ende der DDR ihre eigene Orientierung zu finden.
Also ich habe Stefan Heim, als ich hier lebte, immer sehr verehrt. Weniger wegen seiner politischen Haltung, das auch, aber vor allen Dingen, weil ich alle seine Bücher gelesen habe und weil ich finde, Stefan Heim ist einer der letzten, die wirklich, sagen wir mal, einen Entwicklungsroman schreiben können und überhaupt einen großen Roman schreiben können. Und das war für mich immer einer der wenigen absolut literarisch und menschlich integren Figuren. Also Heim hat bei dieser Großdemonstration sich auf den Alex gestellt und hat das Volk, was da versammelt war, was ja das gleiche Volk war wie immer, hat er groß als Helden gefeiert. Verstehe ich. Das ist eine absolut euphorische Stimmung gewesen und die Leute haben sich ja geheult, als sie da standen und zum ersten Mal auf dem Alex solche Worte gehört haben. Und natürlich ist das ehrenwert, wenn dir die Emotionen da mit wegschwimmen und du dich hinstellst und das gesamte Volk zu Helden erklärst. Und vielleicht hat er auch recht, in diesem Moment war das gesamte Volk, was da versammelt war und was in Leipzig die Demos gemacht hat, da waren sie auch Helden. Für Stunden, für Tage, für ein paar Wochen waren sie wahrscheinlich Helden. Aber Heim ist ja ein Mann, der ein bisschen mehr weiß, wie eine Volksmeinung funktioniert, wie eine Psychologie funktioniert und so weiter. Und als dann die Grenze auf war und die Leute rübergeströmt sind und haben sich das geholt, was Heim und andere ja vorher sich schon holen konnten, dass dieser Mann sich dann hinstellt und dass die gleichen Leute, es waren die gleichen Leute, als Vandalen beschimpft, das fand ich einen politisch so furchtbaren Fehler. Und das, glaube ich, war der Anfang vom Ende des Einflusses, den die Künstler hier in diesem Land hatten auf die Leute. Man darf sich, wenn man eine solche Vaterfigur ist, nicht innerhalb von wenigen Wochen so von Emotionen hinreißen lassen und seinen Kopf nicht mehr benutzen und Leute, die man heute zu Helden macht, morgen zu Vandalen machen, das geht nicht. Da finde ich, das ist wirklich ein totales Versagen der Künstler. Für mich ein totales Versagen. Und es hat sich auch dann später gezeigt, dass sie nicht in der Lage waren, die Wahl anzuerkennen. Nach der Wahl haben sie die Leute auf mieseste Weise beschimpft. Ich bin auch nicht glücklich, dass sie die CDU gewählt haben, bei Gott nicht. Und ich habe mich tagelang darüber schwarz geärgert, aber ich kann doch nicht hingehen und die Leute dafür beschimpfen. Sie haben eine Demokratie gekriegt, die nun wirklich besser ist als das, was sie im Sozialismus hatten. Und dann haben sie gewählt, wovon sie überzeugt waren, dass ihnen das am schnellsten aus der Scheiße hilft. So sehe ich die Wahl der Leute an. Das kannst du kurzsichtig oder nicht nennen. Aber so haben sie sich entschieden und ich muss das akzeptieren. Und wenn die Künstler und Intellektuellen das nicht akzeptieren, sondern im Gegenteil auf die Leute schimpfen, finde ich, sind sie einfach nicht reif für eine Demokratie und haben eine politisch absolute Unkultur. Und ich weiß nicht, wie eine Demokratie anders funktionieren soll, indem du das akzeptierst, was unten rauskommt.
Nach einem Jahr kehrt Renate Stinn wieder nach Berlin in den Ostteil zurück. Sie fühlt sich wohler, innerlich entspannter und freier.
Ich finde, dass also meine Überzeugung, sich zum Teil ins Private zurückzuziehen, leitet sich auch daher ab, dass die gesamte Generation in der DDR über 45, vor allem die doch auf irgendeine Weise aktiv waren oder an was geglaubt haben, wie ich, die sollten sich schlicht zurückziehen. Denn ich merke sogar an mir, obwohl ich großen Abstand ja über viele Jahre schon zu den ganzen Geschichten habe, dass natürlich durch diese Erziehung und durch diese ständige ideologische massive Beeinflussung bestimmte Dinge wie ein Raster eingerastet sind. Und von diesen Klischees ist es ganz, ganz schwer, sich zu lösen. Und das ist wirklich eine enorme Anstrengung. Und ich finde, dass meine Generation, wie ehrlich oder unehrlich sie immer war, die ganze Geschichte mit vermasselt hat. Also ohne jetzt auf Einzelschuld zu gehen, haben wir an diesem Staat mitgearbeitet. Wir haben ihn mitbestimmt, wie auch immer. Und wir haben es alle vermasselt. Immer wenn eine Generation, das war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sowas total vermasselt hat, sollte sie abtreten. Und ich glaube, die 68er-Ereignisse in Westdeutschland waren der Aufstand, wie auch immer eingefärbt, der jungen Generation gegen die Älteren, die nicht abgetreten sind. Denn sie sind ja, die im Nationalsozialismus Funktionen und Ämter hatten, sie sind ja auch nicht massenhaft abgetreten. Das will ja auch heute keiner mehr hören. Ich glaube, dass jetzt so ein Zeitpunkt ist, wo man wirklich der Jugend viel mehr überlassen sollte. Nimm mal ganz schlicht die Liebhaber oder Ehemänner oder sonst was. Und wenn ich mich entschließe, wenn ich mich verliebe oder mit jemandem zusammenlebe und das geht dann schief, dann kann ich das nicht bereuen. Dann ist das eine Zeit, die ich unter meine Lebenszeit verbuche. Und wenn der Mann sich als mies erweist, dann habe ich eben Pech gehabt, dann habe ich nicht richtig hingeguckt. Das gehört zum Leben. Ich habe ja auch rein äußerlich diesem Land eine Menge zu verdanken. Also ich habe hier in dem Land studieren können, verhältnismäßig sorglos, obwohl immer mit dem Geld am Ende. Aber ich habe ja trotzdem ganz gut gelebt. Ich habe eine Ehe geführt, ich habe zwei Kinder gehabt. Ich habe mich scheiden lassen können, ohne Angst zu haben, dass ich mit den Kindern nicht zurechtkomme oder dass ich verhungere oder was. Ich habe die Kinder großgezogen neben einem wirklich sehr schönen Beruf. Und ich habe durch vielerlei Umwege, und deshalb bin ich auch auf nichts richtig böse, weil den ganzen Trouble, den ich immer hatte, ist mir letztlich, wenn ich unterm Strich zusammenzähle, zum Guten ausgeschlagen. Das kann ich ja nun mal nicht leugnen. Also vor allen Dingen die Ideologie zu bereuen, halte ich ja für nun absolut schwachsinnig. Und außerdem ist das ja eine Idee gewesen, der so viele Millionen Menschen aus gutem Grund, bin ich immer noch sicher, aus gutem Grund angehangen haben. Denn wir Deutschen haben ja jetzt eine absolute Vollmeise. Für uns ist ja die Welt inzwischen wirklich, wenn du Zeitung, Fernsehen ansiehst, auf Deutschland zusammengeschrumpft. Also außer mal großen Nachrichten gibt es ja überhaupt kaum noch was, womit sich die Deutschen beschäftigen. Sie beschäftigen sich mit sich. Und dass es aber außerhalb Deutschlands noch einen Kapitalismus gibt, der nur wirklich finstere Züge hat, und wo ich verstehe, wenn Leute in diesen Ländern einer sozialistischen Idee anhangen, da kann ich mich doch dafür nicht schämen.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten das Feature »Ich bereue keinen Tag«. Im Untertitel sprach die Autorin Beate Schönfeld von einem Zitat »Irrweg in Deutschland«. Die Geschichte der Renate Stimm lief am 25. Februar 1992 erstmals im DLF. Als Zwischenmusik wählte man damals den »Yucali-Tango« von Kurt Weill. Ein weiteres Stück von Kurt Weill führt uns aus dieser Sendung. Hören Sie den Alabama-Song in einer Version der amerikanischen Band The Doors.
Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask
show me the way to the next whiskey bar. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say
Soweit The Doors mit ihrer Fassung des Alabama-Song von Kurt Weill. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie's gut.